Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst heute Morgen. Ich hoffe, dass Sie eine gute Woche hinter sich haben. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern, für jeden Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt die Werke seiner Hände. Der Friede des Herrn sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Zwei kleine Hinweise am Anfang. Der Klingelbeutel ist im ganzen Monat Februar bestimmt für die Seniorenarbeit in den Besuchsdienst unserer Gemeinde. Und schon ein Hinweis auf die Ausgangskollekte, damit Sie überlegen können, was Sie wollen. Bestimmt für Südwind, das ist ein Institut für Ökonomie und Ökumene. Hier geht es um ein Projekt in Ghana. Kinderarbeit verhindern. Dazu sage ich aber nachher ein bisschen mehr. Als erstes Lied wollen wir singen, Lied 279, Strophen 1 bis 4. Wir wollen miteinander den Psalm 34 miteinander sprechen, 717.1. Bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu lesen. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein.
Meine Seele soll sich fühlen mit des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen.
Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen.
Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden.
Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten.
Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.
Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut.
Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.
Reiche müssen haben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut.
Wir kommen zu dir, Gott, mit dem, was uns freut und mit dem, was uns bedrückt. Wir kommen mit unserem Dank und mit unseren Bitten, mit unserer Zuversicht und mit unserer Angst. Wir bitten dich, komm du jetzt zu uns mit deinem Richtenden, deinem Helfenden, deinem tröstenden Wort und erleuchte unser Herzen, damit dieser Gottesdienst hineinwirkt in unser Leben, in unseren Alltag, in unsere Gemeinde. Wir wollen auf dich hören. Amen.
Aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 14. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert.
Oh,
weiter über das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Aus dem Begleitheft, aus dem kleinen blauen, wollen wir das Lied 12 singen. Vermutlich werden Sie in den letzten Wochen intensiv die politische Diskussion verfolgt haben. Und in den Medien herrscht ein Thema fast über alle anderen. Das ist die Frage des Umgangs mit geflüchteten Menschen. Migrationspolitik nennt man das. Dass es hier auch Konflikte gab zwischen dem, was der Kanzlerkandidat der CDU Friedrich Merz als Vorschlag in den Bundestag einbrachte, und dem, was aus Sicht der evangelischen, der katholischen Kirche zum Stimmverhalten gesagt wurde, haben vermutlich viele mitbekommen. Nun ist eine Predigt nicht der Ort für politische Stellungnahmen. Das soll sie auch heute nicht sein. Aber das Thema Flucht und Migration ist durchaus ein Thema, das in der Bibel vorkommt. Deshalb möchte ich mit Ihnen heute und in den nächsten 3 Predigten, die ich halte, mit Ihnen über ein Buch aus dem Alten Testament ein bisschen nachdenken. Und dieses Buch ist das Buch Ruth. Ich weiß nicht, wie gut Sie dieses Büchlein kennen. Vielleicht aus dem Kindergottesdienst, irgendwo dunkel. Es wird jedenfalls sehr, sehr selten dazu gepredigt. Dieses Buch Ruth ist ein eigenartiges, ein wichtiges Buch. Es gehört, wie ich finde, zu den schönsten Stücken der Weltliteratur. Ganz abgesehen davon, dass es in der Bibel steht und uns auch etwas zu sagen hat von der Geschichte Gottes mit den Menschen. Es ist aber auffällig, dass in diesem Buch Ruth Gott selber kein einziges Wort redet. Es scheint auch so, dass er offensichtlich gar nicht handelt. Aber ich würde sagen, das ist eher auf den ersten Blick so. Heute möchte ich mit Ihnen ein bisschen das erste Kapitel anschauen. Ich lese 22 Verse aus der neuen Genfer Übersetzung. In der Zeit, als die Richter das Volk Israel führten, gab es eine Hungersnot im Land. Darum machte sich ein Mann aus Bethlehem im Stammesgebiet von Juda auf den Weg, um zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen im Land Moab Zuflucht zu suchen. Der Mann hieß Elimelech, seine Frau hieß Noomi und die Namen der Söhne waren Machlon und Kiljon. Ihre Familie gehörte zur Sippe Ephrat, die in Bethlehem im Stammesgebiet von Juda lebte. Während sie im Land Moab wohnten, starb Elimelech, der Mann Noomis, und Noomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten zwei moabitische Frauen namens Orpa und Ruth. Nachdem die Familie etwa 10 Jahre in Moab gelebt hatte, starben auch Machlon und Kiljon. Nun war Noomi ganz alleine, ohne Mann und ohne Söhne. Da machte sie sich zusammen mit ihren Schwiegertöchtern auf den Weg, um in ihre Heimat zurückzukehren. Sie hatte nämlich in Moab erfahren, dass der Herr für sein Volk gesorgt hatte und es in Juda wieder zu essen gab. Also verließ sie den Ort, an dem sie gelebt hatte, und reiste mit ihren Schwiegertöchtern in das Land Juda zurück. Unterwegs sagte Noomi zu ihnen: Kehrt wieder um nach Hause in die Familien eurer Mütter. Der Herr erweise euch Güte, so wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Der Herr sorge dafür, dass ihr ein neues Zuhause bei einem anderen Mann findet. Sie küsste die Frauen zum Abschied, doch die beiden begannen laut zu weinen und widersprachen: Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Und Noomi entgegnete: Es ist besser, wenn ihr nach Hause geht, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir kommen? Ich werde sicher keine Söhne mehr zur Welt bringen, die eure Männer werden könnten. Kehrt lieber um, meine Töchter, und geht zurück. Ich bin zu alt, um nochmal zu heiraten. Und selbst wenn ich die Hoffnung nicht aufgeben würde, ja, wenn ich noch heute Nacht einen Mann bekommen und dann Söhne zur Welt bringen würde, wolltet ihr dann etwa darauf warten, bis sie erwachsen sind? Wollt ihr so lange allein bleiben und keinen anderen Mann heiraten? Nein, meine Töchter, das bittere Schicksal, das mir auferlegt wurde, ist für euch zu schwer. Mich hat die Hand des Herrn getroffen, nicht euch. Da weinten die beiden noch lauter. Orpa küsste ihre Schwiegermutter und verabschiedete sich, aber Ruth blieb bei ihr. Noomi sagte zu ihr: Du siehst, deine Schwägerin ist zurückgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehr auch du um und geh mit ihr. Aber Ruth entgegnete: Dräng mich nicht, dich zu verlassen. Ich will mich nicht von dir trennen. Wohin du gehst, dahin will ich auch gehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und dort will ich begraben werden. Die Strafe des Herrn soll mich treffen, wenn ich mich nicht an meine Worte halte. Nur der Tod wird mich von dir trennen. Als Noomi merkte, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, gab sie es auf, sie zur Umkehr zu überreden. Die beiden setzten ihre Reise fort, bis sie Bethlehem erreichten. Als sie dort ankamen, geriet die ganze Stadt ihretwegen in Aufregung. Die Frauen fragten: Ist das nicht Noomi? Nennt mich nicht Noomi, die Liebliche, entgegnete sie. Nennt mich Mara, die Bittere. Denn der allmächtige Gott hat mir ein sehr bitteres Schicksal auferlegt. Als ich von ihr fortging, hatte ich einen Mann und 2 Söhne. Aber jetzt lässt der Herr mich arm und schusslos zurückkehren. Warum wollt ihr mich weiter Noomi nennen? Der Herr hat sich gegen mich gestellt. Der allmächtige Gott hat mich ins Unglück gestürzt. So kehrte Noomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth aus dem Lande Moab nach Bethlehem zurück. Und als sie ankamen, hatte gerade die Gerstenernte begonnen. Elimelech zieht mit Frau und Kindern wegen einer Hungersnot nach Moab, um dort als Fremdling zu wohnen. Er ist, so würden wir heute sagen, Migrant, Flüchtender, Geflüchteter. In seiner Heimat in Israel in Bethlehem ist es nicht gut zu leben. Israel liegt westlich vom Jordan und vom Toten Meer, Moab östlich. Wir würden heute vielleicht sagen, nicht allzu weit weg, aber es ist doch ganz anders. Denn das Land Moab und die dort wohnenden Menschen werden im Alten Testament durchweg sehr negativ beurteilt. Aber in unserem Buch ist das anders. Elimelech zieht mit seiner Frau und den beiden Söhnen nach Moab, um dort Zuflucht zu suchen. Es gab keine Grenzen in unserem Verständnis heute, also so, dass man dann sagen könnte, hier ist ein Grenzzaun oder hier ist ein Grenzpost oder ähnliches. Aber es war eine Flucht in ein Land, von dem man sagen kann, es war ein feindliches Land. Und dann geschieht etwas sehr Erstaunliches aus der Sicht Elimelechs und auch aus der Sicht des Lesenden dieses Buches Ruth. Kann man an vielen anderen Stellen in der Bibel lesen und hören, wie verächtlich und kritisch über die Moabiter gesprochen wird. Hier zeigt sich ein anderes Bild. Elimelech und Moab kommt nach Moab und Noomi kommt nach Moab und sie werden dort anscheinend freundlich aufgenommen. Denn die Söhne heiraten im Land. Und in der Antike heißt das eben, Frauen werden von dortigen Vätern diesen Fremdlingen übergeben. Eigentumsverhältnis damals. Also Ausländern, Geflüchteten werden die eigenen Töchter übergeben. Soweit die Geschichte bis hierher. Aber auch, weil in der Geschichte so wenig von Gott, offensichtlich von Gott die Rede ist, so doch untergründig ständig. Bethlehem, der Ort, aus dem Elimelech kommt, gehört zu Israel, zum verheißenen Land. Und aus diesem von Gott verheißenen Land musste die Familie fliehen. Das lässt Fragen aufkommen. Und diese Fragen begleitet das gesamte Buch Ruth. Und jetzt ist es interessant, wir haben es gerade schon ein bisschen gehört, bei Mara und Noomi, die Namen im Buch Ruth sind sprechend. Und sie geben uns eine Hilfe zum Verständnis unserer Geschichte. Elimelech, so heißt der Mann, haben wir gerade schon gehört. Das heißt übersetzt, mein Gott ist König. Das heißt, der Gott, dem ich gehöre, der regiert die Welt, der hat die ganze Welt in seiner Hand. Ihm kann ich mich anvertrauen. Mein Gott ist König. In seiner Hand, in seiner Führung bin ich geborgen. Das bedeutet der Name. Aber ganz offensichtlich stimmt der Name nicht überein mit dem, was Elimelech und seine Familie erlebt haben. Die Familie geht in die Fremde, weil im eigenen Land eine Hungersnot herrscht. Das ist der erste Schicksalsschlag der Familie. Sie müssen wegziehen aus ihrer Heimat und das Wegziehen ist nicht leicht. Das wissen manche vielleicht auch. Und das ist ja doppelt schwer. Zum einen lässt man seine eigene Geschichte zurück, die ja doch an sehr vielen Dingen in der alten Heimat hängt. Das sind Gebäude, eine ganz bestimmte Landschaft, manchmal auch der Geruch der Heimat, der doch in der Nase bleibt und nach dem man sich in der Fremde sehnt. Abschied von der Heimat, da wo man groß geworden ist, wo man aufgewachsen ist, gerade wenn man weggehen muss, ist das nicht leicht. Aber neben dem Weggehen kommt noch was anderes hinzu. In der Fremde, daheim, wo man nach dem Verlassen der Heimat kommt, ist es fremd. Vielleicht die Sprache, aber selbst wenn die Sprache nicht, ist man einer von denen, die eigentlich noch nicht dahin gehören. Man ist ein Fremder und bleibt das auch noch lange. In meiner Heimat der Grafschaft Bentheim haben diejenigen, die nach 1945 dorthin gekommen sind als Flüchtlinge aus dem Osten, noch Ende des 20. Jahrhunderts wurden sie genannt als die sind nicht von hier, die kommen nicht von hier. Also nach 45 Jahren, die kommen ja, oder vor 50 Jahren noch, die kommen ja nicht von hier. Nicht, dass man was gegen sie hätte, sie waren auch an vielen Stellen schon durchaus integriert, aber die bin ich von hier. Das heißt, einheimisch sind sie in den Augen der anderen noch nicht so ganz. Das ist gar nicht böse gemeint. Wie mag es Menschen gehen, die aus anderen Ländern zu uns kommen? In unseren Tagen ist ja auch viel zu hören von Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten. Und das öffentliche Thema gegenwärtig ist zum Beispiel, sie können nicht alle aufnehmen. Darüber möchte ich heute nicht nachdenken. Das ist eine politische Frage. Und über die wäre viel nachzudenken. Auch, ich sage mal ganz ehrlich, differenzierter, als es oft gemacht wird. Aber was mir deutlich zu wenig geschieht, ist ein Nachdenken darüber, wie es den Menschen geht, die aus der Fremde kommen und die bei uns Zuflucht suchen. In der Fremde zu sein, das ist oft sehr schwer. Die Sprache ist das eine, die Schwierigkeiten, Kontakt und Freundschaft zu finden, ein anderes. Elimelech und seine Familie gehen in die Fremde, müssen in die Fremde gehen, um zu überleben. Es waren, etwas provokant formuliert, Wirtschaftsflüchtlinge. Das war der erste Schicksalsschlag, doch der zweite folgt sogleich. Elimelech, der Vater, der für alles gesorgt hatte, der die Familie auch ernährt hatte, stirbt. Und er lässt Frau und zwei Söhne zurück. Jetzt muss Noomi, die Frau, ihren Mann stehen, muss zusehen, dass die Familie überleben kann, damit das Leben weitergeht. Irgendwie geht's weiter. Beide Söhne heiraten. Das scheint in aller Widrigkeit Glück zu geben und Hoffnung. Doch das Glück währt nicht allzu lange. Beide Söhne sterben in Moab und es bleiben drei Frauen zurück. Noomi, die Mutter, und ihre beiden Schwiegertöchter Orpah und Ruth. Noomi ist hart geschlagen worden. Weg aus der Heimat, ohne Mann und jetzt auch noch ohne eigene Kinder. Für die damalige Zeit ist das deutlich härter als heute, denn zum einen sind die Kinder die Rente der Eltern, das heißt, dass nur die Kinder die Altersversorgung garantierten, und zum anderen gab es sozusagen die Auffassung, die sehr verbreitet war, dass man in den Kindern weiterlebt. Indem jetzt auch die Söhne genommen wurden, ich glaube, ein Enkel war ja noch nicht da, ist ausgeschlossen, dass sie eben Enkel haben wird. Sie ist hart geschlagen, eine Frau ohne Zukunft. Der Name ihres Mannes hieß, mein Gott ist König, und davon verspürt Noomi nichts Positives. Vertrauen in Gott, das ist für sie kein Thema. Schließlich geht es ihr wirklich schlecht, hat die Geschichte sie hart getroffen. Aber sie möchte zurück in ihre Heimat, dorthin zurück, wo sie in Wirklichkeit zu Hause war. Wir haben es vorhin gehört, sie kehrt auch zurück. Und als sie nach Bethlehem hineinkam, erregte sich die ganze Stadt über sie, und die Frauen sprachen, ist das nicht Noomi? Und sie sprachen, nennt mich nicht Noomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres getan. Voll zog ich aus, aber leer bin ich wieder zurückgekehrt. Noomi, das heißt die Liebliche, Mara, das heißt die Bittere. Gott hat gegen mich gesprochen, hat mich betrübt. In Bethlehem war große Erregung, als Noomi zurückkam, wohl vor allem deshalb, weil sie ohne Mann und Kinder zurückkam. Noomi selbst sagt, ich bin die Bittere, die Verbitterte, die durch das, was mit ihr geschehen ist, verbittert worden ist. Noomi weiß, woher das Unheil gekommen ist. Gott hat es geschickt. Der Allmächtige hat gegen sie gesprochen. Sie ist verbittert. Und sie nennt Gott mit dem gleichen Wort, wie Hiob es im Alten Testament auch tut. Hiob, der auch von Gott geschlagen wurde, der dafür aber nicht die Schuld bei sich selber finden kann, sondern bei Gott. Er ruft Gott an, er klagt ihm sein Leid, er lässt nicht von Gott. Ich sehe Noomi in einer ähnlichen Situation wie Hiob. Auch Noomi ist schwer von Gott getroffen, aber irgendwie lässt sie nicht von Gott, der ihr dieses Unheil zugefügt hat. Sie ist verbittert und sagt das den Frauen in Bethlehem, aber wohl so, dass auch Gott es hören kann. Naomi kehrt zurück nach Bethlehem in das Land, in das erwählte Land, ohne Hoffnung. So klingt es in dem, was sie den Frauen sagt. Ich bin die bittere, die verbitterte Lea, bin ich betrübt. Aber so ein bisschen gibt es doch in ihr, so klingt es in den Zeilen durch, ein bisschen Hoffnung. Vielleicht in ihr verborgen. Sie kehrt deshalb nach Israel und nach Bethlehem zurück, weil sie in Moab erfahren hatte, dass der Herr für sein Volk gesorgt hatte und es in Juda wieder zu essen gab. Also nicht nur, dass es in Juda wieder was zu essen gab, sondern auch, dass der Herr für sein Volk gesorgt hatte. Daraus höre ich heraus, da ist doch etwas Hoffnung. Irgendwie hat sich Gott seinem Volk wieder zugewendet. Ihr nicht. Ihre einzige Hoffnung setzt sich jetzt wohl darin, Anteil daran zu nehmen, dass sie auch zu diesem Volk gehört. Selber also auch zu denen gehören wollen, die auch von Gott angenommen wird. Darin besteht wohl ihre Hoffnung, wobei etwas unklar ist, wie groß sie ist. Wir blicken jetzt wieder etwas zurück in diese Geschichte, denn dazwischen ist ja noch was passiert. Und zwar wieder in Moab. Naomi hat beschlossen, zurück in ihre Heimat zu kehren und sagt den beiden Schwiegermüttern, dass sie in das Haus ihrer Mutter oder ihrer Mütter zurückkehren sollen. Sie wollen in ihre Heimat zurückkehren. Naomi sagt das deshalb zu den Schwiegertöchtern, weil sie ihnen ermöglichen möchte, dass sie sich neu verheiraten. Weil sie ihnen ein neues Leben ermöglichen will. Sie lässt ihre Schwiegertöchter frei. Das ist keine selbstverständliche Geste. Ich glaube auch heute nicht. Manchmal klammern sich Eltern an Kinder, wollen sie nicht freigeben, haben Angst, alleine zu sein. Naomi reagiert hier anders. Ich halte das durchaus für bewundernswert, denn sie ist dann ganz alleine. Wie die Geschichte ausgeht, haben wir eben gehört. Zuerst wollen sowohl Orpa als auch Ruth bei Naomi bleiben. Und dann versucht Naomi, sie nochmal zurückzuschicken. Erstens, sie haben keine Zukunft. Ihr könnt ja selber nicht mehr heiraten und Kinder bekommen. Und zweitens ist es nicht gut, mit mir zu ziehen, denn mit mir ist es nicht gut, weil Gott gegen mich ist. Es ist zu bitter für euch. Und eure Männer sind ja schon gestorben, daran könnt ihr es sehen. Orpa lässt sich überzeugen und geht und hat dabei alle Vernunftgründe auf ihrer Seite. Ruth aber bleibt. Naomi versucht sie nochmal zu überreden, umzukehren, es Orpa gleich zu tun, aber Ruth bleibt dabei, ich gehe mit. Und dann antwortet sie mit den Worten, die wir vielleicht kennen. Dränge mich nicht, dich zu verlassen, ich will mich nicht von dir trennen. Wohin du gehst, will ich auch gehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben. Dort will ich begraben werden. Ich weiß nicht, ob Sie diese Worte kennen. Oft werden sie als Trauvers gebraucht. Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Wenn mir der Vorschlag gemacht worden ist, das will ich gerne als Trauvers haben, dann sage ich immer zuerst, wisst ihr, wer das zu wem sagt? Und dann, nö, wissen wir nicht, haben wir das Wort so gesehen, das sagt die Schwiegertochter zur Schwiegermutter, nee, da wollen wir nicht. Dann kommen wir meistens ins Gespräch. Denn was passiert denn hier, wenn Ruth diesen Satz sagt? Es ist ein Satz menschlicher Treue, ein Satz bedingungsloser Solidarität. Ruth bindet sich selber an die Geschichte von Naomi, in allen Dimensionen. Und das freiwillig. Naomi hatte, wir haben das vorhin bedacht, in ihrem Leben die Herrschaft des Todes in ziemlich vielen Dimensionen erfahren, hatte die Mächtigkeit des Todes mitten im Leben erlebt. Und eigentlich kann man sie in gewisser Hinsicht selbst als fast tot benennen. Sie hat keine Nachkommen und sie ist verbittert. Die Treue Ruths ist stärker als ihre Angst vor der gemeinsamen Zukunft. Es ist wohl wichtig, dass Ruth deshalb eben diese Treue aufbringen kann, weil sie nicht von Naomi gefordert worden ist. Naomi fordert Ruth nicht auf, bitte komm mit! Nein. Ruth ist frei mitzugehen, weil sie nicht gezwungen wird. Sie ist frei, selber zu gehen. Erzwungene Treue ist nicht das, was gut ist. Treue muss ganz freiwillig geschehen. Gerade indem Noemi die Ruth aus ihrer Hand gibt, kommt Ruth mit. Und hier wird die Beziehung zwischen Noemi und Ruth zum Beispiel für alle Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Eltern und Kindern, auch zwischen Partnern. Und wenn wir in Gesprächen sozusagen so weit gekommen sind, dann werden doch manche wieder entspannter und sagen, ja, vielleicht doch ein gutes Wort. Dass aufeinander zugehen können, das Ja sagen zum anderen, das braucht Luft, das braucht Freiheit. Nur wer den anderen gehen lassen kann, kann ihn zu sich lassen. Und so gesehen können die Worte der Ruth auch über einer Ehe stehen. Nachdem Ruth ihr das gesagt hat, hört Noemi auf, sie zu überreden. Und jetzt bilden die beiden eine Gemeinschaft. Jetzt gehen die beiden miteinander. Und jetzt sagt der Text im Buch Ruth, nicht mehr Ruth und Noemi gehen, sondern die beiden gehen. Also ganz sprachlich interessant, wie eng das hier sozusagen dann gesehen wird. Sie gehören jetzt zusammen. Das Buch Ruth ist gerade im ersten Kapitel ein Buch von zwei starken Frauen. Sie nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand. Es sind beides sehr beeindruckende Frauen. Ruth sagt Ja zu Noemi. Aber Ruth sagt nicht nur Ja zu Noemi, sondern auch zum Gott Israels. Dein Gott ist mein Gott. Das ganze Buch Ruth erzählt den Weg einer Heidin, einer Nicht-Israelitin hin ins erwählte Volk. Und die Frage, das ganze Buch über die Frage Noemis und die Frage des Lesers und der Leserin bleibt, ist die Frage, wie handelt Gott denn? Offensichtlich ist es ja nicht, dass Gott was Gutes tut. Von viel Leid ist die Rede. Aber irgendwie, das merken wir schon, geht Gott mit. Der Weg der Moabiterin ins gelobte Land, in das erwählte Land, ist irgendwie wohl ein Stück geleitet. Im ganzen Buch Ruth gibt es, habe ich vorhin schon gesagt, kein Wort, das Gott selber spricht. Und wenn wir Noemis Leid betrachten, kann man gut sagen, dass der Eindruck da ist, Gott schweigt. Dass Gott nicht redet oder dass wir ihn zumindest nicht hören. Und das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die wir zumindest immer mal wieder auch machen. Doch, sagt uns das Buch Ruth, geht die Geschichte weiter, geht der Weg Gottes weiter, lenkt und leitet er vielleicht auf sehr unverständliche Weise. Noemi kann jetzt nicht verstehen, wozu das alles gut ist, was das alles soll und auch wozu ihr Leid da ist. Und auch unseren eigenen Weg zu verstehen, liegt wohl außerhalb unserer eigenen Möglichkeiten. Aber wenn wir uns auf das Buch gut einlassen, will ich ja mit Ihnen noch ein paar Mal, vielleicht können wir was davon merken, dass Gott irgendwie trotzdem da ist und handelt. Noch ist Noemi betrübt und verbittert, noch ist es völlig unklar, was Ruth im neuen Land erwartet, im für sie fremden Land. Der Name Elimelech, mein Gott ist König, der begleitet das gesamte Buch Ruth. Und wahrscheinlich ist er die Frage Noemis und doch immer wieder unsere Frage. Hat Gott die Welt wirklich in seiner Hand? Hält Gott uns in seiner Hand? Unser Land, unsere Welt? Ich glaube, dass die Frage gerade auch in unseren Tagen kommen kann. Ruth und Noemi gehen nach Bethlehem. Genau wie die Weisen aus dem Morgenland. Sie haben in Bethlehem den neugeborenen König der Juden gefunden und fallen vor dem Kind nieder und beteten es an. Amen. Wir wollen miteinander singen aus dem Begleitheft 29.
Thank you.
Die Ausgangskollekte, habe ich vorhin schon gesagt, ist heute bestimmt für Südwind. Es geht um ein Projekt in Ghana, Kinderarbeit verhindern. Ghana ist ein Partnerland von Nordrhein-Westfalen und eins der Länder, in denen Kinder arbeiten müssen, vielfach auf Kakaoplantagen. Südwind will, dass die Stimmen der Betroffenen gehört werden. Deutsche Unternehmen beziehen alljährlich zehntausende Tonnen Kakao aus Ghana und anderen Ländern Westafrikas. Das Problem, die Menschen, die vor Ort den Kakao anbauen, können davon auch immer nicht leben. Kinderarbeit ist deshalb auch im Jahre 2024 weit verbreitet, 25 wohl auch. Damit sich das ändert, sollen die Menschen vor Ort angehört werden. Was muss sich aus ihrer Sicht ändern? Ihre Antworten sollen über Postkarten in Deutschland verbreitet werden. Also eine Stimme der Menschen dort werden. Und für die Ukraine über den Diakonie Katastrophenschutz sammeln wir weiterhin, ist ja bekannt. An Terminen habe ich nur zwei Sachen hier stehen. Das erste am 12., das ist der Donnerstag, ne? 12. Mittwoch dann. Da ist Frauenkreis. Und am 16.02. um 10 Uhr ist Gottesdienst, also nächsten Sonntag, mit Kirsti Greyer und mit Abendmahl und anschließend im Kirchencafé. Ich habe nichts mehr. Du auch nicht. Gut. Sonst jemand noch irgendwas?
Dann heißt es so schön, alle anderen Kreisen und Gruppen finden zu den gewohnten Zeiten statt.
Haben wir gehört. Wunderbar. Gut, dann wollen wir miteinander Fürbitte halten. Lieber himmlischer dreieiniger Gott, du unser Gott, der du durch deinen Sohn Jesus Christus zu uns kommst, erhöre unsere Gebete. Öffne unser Innerstes für deinen Zuspruch und Anspruch. Lass uns so leben, dass wir dich und unseren Mitmenschen lieben, achten und ehren. Leite unser Wollen und Vollbringen, dass wir in deinem Namen Gutes in dieser Welt tun und dazu einen Beitrag leisten, dass Frieden und Gerechtigkeit sich ausbreiten. Lass uns Zeugen deines Evangeliums sein. Schenk uns die richtigen Worte im Umgang mit anderen. Lass uns fröhlich sein mit den Fröhlichen und denen Trost zu sagen, die Trost nötig haben. Herr, unser Gott, erbarme dich über einen jeden Einzelnen von uns und begleite uns durch die vor uns liegende Woche. Wir beten noch einen Moment in der Stille. Beten jetzt gemeinsam, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Als letztes gemeinsames Lied wollen wir singen, Lied 347 aus dem Gesang.
Oh.
darf Ihnen allen eine gute und gesegnete Woche wünschen. Wir wollen jetzt um den Segen Gottes bitten. Und es segne und behüte uns, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.